Noch einmal in diesem Jahr wollen wir in den Römerbrief reinschauen und heute aus dem 8. Kapitel die Verse 5 bis 13 lesen und betrachten. Da geht es um den wunderbaren Gesinnungswechsel durch den Glauben an Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich lese das zunächst einmal aus dem Luthertext 84. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Bis soweit Gottes Wort. Wir müssen immer wieder sagen, dass diese Schrift, ja, dieser Römerbrief an die Gläubigen geschrieben ist. Ja, das ist keine Aufforderung an diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, sondern das ist ein Bewusstmachen für die, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Leben und nun eine neue Position, eine neue Stellung in dieser Welt beziehen. Sie sind nicht mehr dieselben, die sie zuvor waren, sondern es hat, wie wir es auch das letzte Mal sagten, hat es ein Standortwechsel beziehungsweise ein Prioritätenwechsel stattgefunden. Die Herrschaft des Heiligen Geistes ist in unser Leben getreten. Und somit sind wir nicht mehr der Herrschaft des Gesetzes, des Fleisches und der Sünde unterworfen. Nicht, dass wir den Leib nicht mehr hätten, in dem der Ansatz zur Sünde und zum Sündigen wohnt. Aber die Herrschaft durch den Geist Gottes ist uns gegeben, diesen Leib nicht mehr dienstbar zu sein, unterworfen zu sein, sondern vielmehr sogar ihn noch mit einzuspannen in das Glaubensleben in dieser Welt. Und wir lesen nicht nur in der Schrift, sondern merken es auch und merken es in unserem eigenen Leben, dass es vorher immer umgekehrt war. Wir mussten immer den Bedürfnissen des Fleisches und der Welt leben. Wir hatten keine andere Perspektive. Selbst die Menschen, die versuchten, Gott wohlgefällig zu leben, dienten in Wahrheit auch nur der Sünde, dem Fleisch, der Welt und somit dem Tod. Der Kampf des guten Willens, so lasen wir es ja auch in den Versen zuvor und dem Kapitel zuvor, immer dem Gesetz der Sünde entgegenzustehen, hat nun durch den Empfang des Heiligen Geistes seine Entscheidung gefunden. Das Gesetz des Geistes, das ist der Geist Jesu Christi, so haben wir gelesen, wer Christi Geist nicht hat, gehört ihm gar nicht an. Es geht also um die Wiedergeburt auch im Leben eines Menschen. Wiedergeburt, das heißt, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, dann gehört er Christus an. Dieser Geist Christi, er ist stärker in uns, soll uns ermutigend gesagt werden, als die Kraft des Gesetzes des Fleisches zur Sünde. Das ist ja das Gesetz des Fleisches, was der Widersacher auch in unserem Leben gerne nutzen möchte, indem wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Er schürt in uns Begierden, die gegen Gott sind, und freut sich, wenn es erreicht hat. Jetzt aber als Kinder Gottes haben wir die Kraft des Geistes empfangen, um diesem Ansinnen des Widersachers entgegenzutreten. Als Kinder Gottes sind wir durch Jesus Christus freigemacht worden von dem Zwang. Und hier müssen wir das Wort Zwang unterstreichen. Zwang zur Sünde. Nicht von der Freiwilligkeit zur Sünde, sondern von dem Zwang. Wir mussten Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollten, so wie Paulus das hier auch geschrieben hat. Ich will das Gute tun, und was finde ich unterm Strich? Das Böse. Es ist mir nicht gelungen, das Gute zu tun. Ja, ich musste zwangsweise das Böse tun. Zugleich ist aber die Erkenntnis und die Annahme auch nötig, nicht mehr selber den Glaubenskampf zum Guten kämpfen zu wollen, zu müssen, sondern ihn Christus in mir zu überlassen. Das soll uns auch deutlich gemacht werden. Jetzt sind wir nicht als Kinder Gottes aufgefordert, erneut die kämpfende Truppe zu sein gegen die Hölle, sondern Christus in uns wirken zu lassen, der den Kampf am Kreuz bereits vollführt hat und gesiegt hat. Sein Sieg soll sich jetzt in uns ausbreiten. Wir kommen noch näher darauf zu sprechen. Aus der fleischlichen Gesinnung und dem fleischlichen Kampf, das Gute vor Gott tun zu wollen, muss nun die geistliche Gesinnung, Jesus in uns wirken zu lassen, ihm die Führung zu überlassen, gewollt werden. Fleischlich gesinnt heißt also auch fleischlich sein, so haben wir es gelesen, ist ein Paar. Fleischlich sein, fleischlich gesinnt. Das heißt also, meine Gedanken und Sinne gehen nur auf das Natürliche hin. Nur auf das Natürliche. Was kann ich als Mensch sein in dieser Welt? Wie kann ich mich verwirklichen? Wie kann ich in dieser Gesellschaft mit anderen Menschen gut leben? Die Gesinnung nur irdisch. Nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Ehre der Selbstverwirklichung. Das ist die fleischliche Gesinnung. Jetzt aber durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist soll in uns verklärt werden, was Gott interessiert und nicht mehr, was uns interessiert. Er will seine Gedanken in uns realisieren und durch uns offenbar machen. Sei es im Wort, sei es im Werk, sei es in der Art und Weise im Wesen. Er möchte als der Gott der Liebe sein Wesen in uns ausbreiten und zeigen, dass er der Gott der Liebe ist. Jetzt geht es nicht mehr um unsere Wünsche, ist der ein Feind, hat der mich lieb oder nicht, sondern ich will und soll die Liebe Gottes repräsentieren. Nur um das geht es. Ob ich dabei Unannehmlichkeiten empfange in dieser Welt oder nicht, das spielt die Rolle nicht mehr. Das war früher, in der fleischlichen Gesinnung, habe ich das immer abgewägt. Was nützt mir, was hilft mir nicht, was schadet mir? Und jetzt ist die Frage nicht mehr Gegenstand, sondern was willst du, Herr, dass getan wird? Die Frage, was mir hier in der Welt nützt, ist nicht mehr relevant. Wir sollen also jetzt diese geistliche Gesinnung zulassen, die ja vorhanden ist. Die vorhanden ist durch den Heiligen Geist. Sie soll aber entdeckt werden. Wir sollen nicht zurückfallen in den alten Kampf, der in den Kapiteln zuvor beschrieben worden ist. Wenn wir nämlich weiter nach den menschlichen Möglichkeiten das gute Gesetz Gottes einhalten wollen, stehen wir dem wahren Siegeskampf des Geistes entgegen. Wir arbeiten gegen Gott, wenn wir das tun. Wir lassen Gott nicht arbeiten in uns, sondern wir arbeiten gegen ihn. Darum heißt es zum Beispiel ja auch in Galater 5, 16 und 17, dass wir das Leben, den Wandel im Heiligen Geist bestimmend in uns zulassen sollen. Da heißt es, wandelt im Geist. Das ist erstmal das Erste. Dann folgt daraus etwas anderes, um das ihr euch nicht mehr kümmern müsst. Dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Also hier heißt es jetzt nicht mehr, vollbringt nicht mehr die Lüste des Fleisches, gebt euch Mühe gegen das Fleisch. Das steht nicht mehr da. Sondern es heißt, wandelt im Geist. Das andere geschieht dann von selbst. Vorher war es genau umgekehrt. Das Gesetz hat gesagt, lass die Lüste des Fleisches nicht herrschen über dich. Kämpfe jetzt dagegen. Jetzt wandel im Geist. In der neuen Gesinnung durch den Heiligen Geist, dass das Anliegen Gottes in uns Raum gewinnt, dann wird automatisch das andere nicht zum Zuge kommen. Denn auch nach der Wiedergeburt, und es wäre eine falsche Lehre zu sagen, dass wir keinen Leib der Anfechtung mehr haben. Auch nach der Wiedergeburt haben wir immer noch zwei Leiber, will ich mal fast sagen, zwei Wesen. Einmal der neugeborene Mensch, beherrscht vom Heiligen Geist, und immer noch den sterblichen Leib, der zu Staub eines Tages verfällt, der aber die Angriffsfläche des Satans zum Bösen ist. Und zu dem Leib gehört unser Gehirn, gehört auch dazu. Dazu gehört auch unsere Emotion, die ja nicht schlecht sein muss, aber die missbraucht sein kann. Nicht Zorn zum Beispiel steht ja in der Schrift, das ist auch eine Emotion, das ist ein Ausbruch, Wutausbruch, ja? Ist schlecht. Obwohl die Emotion, sich für eine Sache im guten Sinne fest einzusetzen, gebraucht werden kann. Aber sie kann auch zum Zorn ausgelöst werden. Wir tragen das noch mit uns herum. Da verstreitet immer noch das Vergängliche gegen das Unvergängliche. Da streitet immer noch das Fleisch gegen den Geist. Und darum schrieb der Apostel Paulus an die Galater, bleibt im Geist, wandelt im Geist. Dann wird das Fleisch nicht zum Zuge kommen. Es wird euch nicht wieder auf die menschliche Ebene, auf den religiösen Trip, will ich mal sagen, bringen können. Dieser Kampf dauert so lange, bis wir aus der Welt in die Ewigkeit gerufen werden. Dadurch aber, dass wir nun unter der Herrschaft Jesu stehen, unter der Herrschaft seines Geistes, seiner Kraft, dadurch, dass wir stets im Gebet nach seinem Willen fragen und seine Hilfe unbedingt wünschen und wollen, wird der Kampf geistlich geführt und siegreich zum Guten. Wir arbeiten nicht mehr, sondern wir bitten, dass der Herr arbeitet. An uns, in uns, durch uns. Wir müssen nur stets in dieser geistlichen Gesinnung bleiben und sie vor allen Dingen zulassen. Ich kenne das aus dem eigenen Leben, dass es Situationen gibt, wo man gerne auch die fleischliche Gesinnung zulässt. Da sagt man, jetzt reicht's mir aber. Und dann haut man, symbolisch gesehen, mit der Faust auf den Tisch. Dann sagt man, jetzt reicht's mir aber. Weil das kann ich nicht mehr ertragen. Das ist die fleischliche Gesinnung. Der möchte man gerne auch wieder Raum geben. Aber wenn wir sagen, nein, Herr Jesus, ich bleibe bei dir, deine Gesinnung, du liebst mich, obwohl ich dir Schande bereitet habe, du liebst die Feinde, du liebst die Sünder, du rufst sie zu dir, du beschimpfst sie nicht, sondern vielmehr hast du dich beschimpfen lassen, da will ich jetzt auch bleiben. Dann, sobald ich mich daran erinnere und darum bete, werde ich auch wieder im Sieg sein. Wir müssen also stets in dieser geistlichen Gesinnung bleiben und sie auch zulassen. Sie auch zulassen. Wir lesen ja auch in der Schrift von denen, die zwar religiös sind und sich auch in den Gemeinden bewegen, dass viele sich nicht scheuen, die Obrigkeiten zu lästern. Sie lästern alles Mögliche, sie kritisieren überall rum, sie nörgeln überall rum. Diese sind Unfläter, wird hier gesagt. Sie sind nicht geistlich. Geistliche Gesinnung ist das, was Jesus will. Jesus kritisiert nicht umher, sondern er lädt ein. Er lädt ein mit Worten, mit seinen Taten, mit seinem Wesen. Und hier verstehen wir immer wieder dieses wunderbare Wort, was wir tausendfach zitiert haben, wo der Herr Jesus in Johannes 15,5 sagt, ohne mich könnt ihr also nichts tun, was nützlich ist. Nichts tun, was wirklich gut ist. Was aus der geistlichen Gesinnung geschieht, könnt ihr nicht ohne mich tun. Ihr fallt zurück sonst in die fleischliche Gesinnung. Und die gebiert immer nur Tod und Schaden. Je also nach Gesinnungswechsel, fleischlich oder geistlich, wird sich Sieg über die Sünde oder die Niederlage einstellen. Je nachdem, wo wir uns hier befinden. Fleischliche Gesinnung des Gläubigen ist sozusagen, das äußert sich mit eigener Erkenntnis und Kraft, Gott wohlgefällig dienen zu wollen. Das ist fleischliche Gesinnung. Das heißt, ich habe das Gebot, ich habe das Gesetz, ich will mich danach richten. Ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein. Ich bemühe mich, Gottes Wort zu halten. Das ist fleischliche Gesinnung. Weil dieses Bemühen nicht geht. Es trifft sowieso nicht das Richtige. Wir haben Beispiele vor Pfingsten unter den Jüngern. Ein Beispiel in Lukas 9 war ja, dass Jesus Richtung Jerusalem zog mit seinen Jüngern und kam durch Samaria. Und dort sandte er Boten voraus und wollte ein Nachtlager bereiten lassen. Was machten die Samariter? Die sagten, nein, wir lassen ihn hier nicht übernachten. Der geht ja Richtung Jerusalem und dagegen haben wir etwas, zumal ja die Juden auch gegen die Samariter sind. Und da traten denn zwei seiner Jünger auf und sagten in Vers 54, das war Jakobus und Johannes, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Was sagt der Herr Jesus? Ihr habt aber recht. Nein, was ihr jetzt sagt, ist falsch. Wisst ihr denn nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Also hier ein typisches Beispiel dafür, aus dem Fleisch Gott zu dienen, dienen zu wollen. Ja, wir kämpfen für dich. Da lassen wir doch Feuer vom Himmel fallen. Natürlich, wir haben nicht die Kraft, die musst du uns schon noch geben. Dann machen wir das und dann zerstören wir die Leute. Wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Oder denken wir auch an dieses klassische Beispiel im Garten Gethsemane, Matthäus 26, wo die Jünger überrascht waren plötzlich von der Gefangennahme Jesu. Und Petrus, der auch kämpferisch Gott dienen wollte, dem Malchus dann das Ohr abhieb. Und Jesus sagt, was machst du da? Das ist nicht geistlich, so können wir übertragen. Wenn ich das so wollte, könnte ich doch mir mehr als 12 Legionen Engel herbeirufen. Das ist nicht mein Wille, das ist fleischlich. Und Petrus war sicher zu der Zeit noch sehr verwundert. Er dachte, er hätte ein Meisterstück vollbracht, um seinem Herrn zu dienen. Er hatte ihn verteidigt, wäre vielleicht sogar noch selber dabei gestorben, was er vorher ja auch ankündigte, und wenn ich sterben müsste. Also, das ist eine klare Sache, ich diene dir. Fleischlich, fleischliche Gesinnung. Der Herr sagt, steck das weg, das gehört nicht zu mir. Ja, diese fleischliche Gesinnung entspringt aus dem todeswürdigen, sündigen, alten Adam, Menschen, der dort zunichte wird. Und diese Taten wirken immer Tod bei dem Menschen selbst und auch am Nächsten. Es sind keine helfenden Taten, es sind immer zerstörerische Taten. Wir lesen ja auch in dem Kapitel 7 vom Römerbrief, 7,24, haben wir gelesen, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Also es ist der Tod, es sind die Werke des Todes. Und in Titus 3, Vers 3 schreibt Paulus auch, dass wenn wir nicht aus dem Geiste handeln, bringen wir dem Tod Frucht. Da heißt es, wir waren doch einst unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Wir bringen auf diese Weise dem Tode Frucht. Geistliche Gesinnung dagegen ist völliges Vertrauen in die Erkenntnis Jesu. Also ich bin so dankbar, dass ich nie eine vollkommene eigene Erkenntnis weitergeben muss. Denn ich bin mir schon im Vorhinein bewusst, dass meine Erkenntnis nie vollkommen ist. Das ist alles Stückwerk. Da hat mal ein Prediger gesagt, jetzt könnte er die letzte Weisheit mitteilen. Also da dachte ich, ich höre nicht richtig, was er da sagt. War lange im Glauben, aber jetzt meinte er, jetzt hätte er es ganz hundertprozentig genau verstanden. Das ist nicht wahr. Die Weisheit und Erkenntnis, die wir haben, ist immer Mangelware. Es würden ja viele Bücher geschrieben, da weiß man alles hundertprozentig genau, ja? Von A bis Z, wie die Bibel zu lesen und verstehen ist. Da guckt man einmal rein und schmeißt man sie weg, die Bücher. Da merkt man einfach, das ist auch nur Stückwerk. Die Behauptung, da die letzte Erkenntnis zu haben, ist immer falsch. Geistliche Gesinnung vertraut der letzten Erkenntnis Christi. Herr Jesus, du allein hast die letzte Erkenntnis und ich muss von dir geleitet werden, Schritt für Schritt, in diese deine Erkenntnis hinein, in das Werk deiner Gnade, was du in der Welt vollführen willst. Das ist geistliche Gesinnung, Vertrauen in die Erkenntnis Jesu und in die Kraft seines Wirkens. In die Kraft seines Wirkens, auch das ist wichtig für Kinder Gottes, wenn sie fruchtbar in dieser Welt leben wollen. Es kommt nie auf unsere Kraft an, was wir einsetzen können als Menschen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da kann man machen, was man will, da kann man ein Top-Kraft-Mensch sein, der viel auf die Füße stellt, alles zum Scheitern verurteilen, wenn es nicht Jesus gewirkt hat. Nur seine Kraft ist das Entscheidende und das ist geistliche Gesinnung. Herr, ich darf schwach sein, wie Paulus sich nachher dann auch demütigte vor dem Herrn, ich will lieber schwach sein, damit du stark bist in mir. Denn allein der Herr weiß den Weg, er weiß die Art und den Zeitpunkt der Hilfe. Kein Mensch, kein gläubiger Mensch weiß den Weg, die Art und den Zeitpunkt zur rechten Hilfe am nächsten. Wir vermuten das immer und merken, das funktioniert nicht. Wir kommen in eine Sackgasse. Aber wir finden manchmal auch geöffnete Herzen vor. Da merken wir, aha, das hat der Herr jetzt vorbereitet. Und dann kommen wir gerade zum Zug, nicht? Und weil es nur der Herr weiß, deswegen ist die geistliche Gesinnung so ausgerichtet, dass wir den Herrn handeln lassen wollen. Er hat das Überschauende über alle Dinge. Er schaut in die Tiefe des Herzens und er kennt Anfang und Ende. Er weiß schon, wie die Welt zu Ende geht. Er weiß auch noch, wer dann leben wird am Ende der Welt. Er weiß, wer heute lebt. Er weiß, wer gestern gelebt hat. Er hat den Gesamtüberblick. Und das lesen wir auch im Propheten Jesaja, wo der Herr sagt, meine Gedanken sind gar nicht eure Gedanken. Meine Wege sind auch nicht eure Wege. Die sind viel, viel, viel höher. Wenn wir aber in den Wegen des Herrn wandeln wollen, brauchen wir seine ständige Zuwendung. Das ist die geistliche Gesinnung. So sehen wir das auch schon am Anfang der Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte. Ich möchte mal da kurz ein paar Verse aus der Apostelgeschichte 4 zitieren. Da ging es ja darum, dass die Gemeinde auch verfolgt wurde. Und die Gemeinde hörte auch, dass die Apostel, die Jünger, die ihnen vorgestellt waren, verklagt worden sind, geschlagen worden sind. Verbote wurde ihnen auferlegt. Und da heißt es hier in Apostelgeschichte 4, 24, als sie das hörten, da hoben sie ihre Stimme einmütig auf zu Gott. Also sie haben nicht rebelliert erstmal gegen die Leute, sondern sie kamen gleich zum Herrn. Und sie bekannten, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darinnen und darauf ist. Und in Vers 29 sagten sie, Herr, jetzt siehe du an das Drohen der Leute und gib du deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden, dein Wort. Also sie beriefen sich im Gebet immer nur auf den Herrn, immer nur auf das, was er geben kann und geben will. Du siehst das und jetzt gib du, was du dafür richtig hältst, an der richtigen Stelle. Gib du das und strecke du deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus, nicht durch unsere Kraft. Sie standen also völlig von sich ab in der Hinsicht. Geistliche Gesinnung und befahlen einfach die Situation ihrem Heiland, ihrem Gott an, dass er das, was er tun will, auch tut und was er tun kann, auch tut. Und als sie dann gebetet haben, dann passierte eben das Wunder, dass Gott tatsächlich eingriff. Weil er durch die geistliche Gesinnung zugelassen worden ist. Die Gläubigen, die haben nicht mehr eigenmächtig gekämpft. Da bewegte sich die Stätte, heißt es, ja? Da bewegte sich die Stätte. Und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll. Plötzlich konnte der Herr sie so erfüllen, weil sie offen waren für sein Handeln. Sie haben nicht mehr ihr Handeln in den Vordergrund gestellt. Das meint der Apostel Paulus. Das dürfen wir. Das ist das Neue im Leben der Kinder Gottes. Wir dürfen das Handeln Gottes zulassen. Und da fing es plötzlich an, dass sie mit Freude das Wort Gottes redeten. Also manchmal, wenn man ja so den Zeugnisgebenden zuhört, dann ist es ja gar kein freudiges Wort. Ja, das ist so verbissenes Evangelium. Da reden sie dann strafend gegen die anderen. Verbissen. Mit Freudigkeit wird da oft gar nicht geredet. Aber der Heilige Geist redet mit Freudigkeit von der Herrlichkeit Gottes, denn er lädt ja ein. Er ist ja nicht gekommen, um zu sagen, du aller Sünder, du gehst verloren, sondern du darfst gerettet sein. Darum geht's doch. Ja? Aber das ist nicht uns eigen. Uns Menschen ist es nicht eigen. Wir möchten die anderen gerne bestrafen. Ich habe mal Folgendes gesagt im Jugendbund zum Entsetzen irgendwie. Sag ich, stellt euch mal vor, früher als junger Mensch, wenn mir etwas nicht passte, so als ich noch zur Schule ging, dann dachte ich so im Herzen, Mensch, dem wünsche ich mal so ein paar Würste an der Nase. Oder wenn der nicht so gekleidet war oder die Hippie-Frisur hatte, ja, dann dachte ich, Mensch, dem müssten das jetzt einfach mal ganz abfallen. Also ich wünschte eine Veränderung nach meinen Gedanken. Ja, ich wünschte, dass da ein Knallfall vielleicht der eine Glatze kriegt. Aber so, das ist das Menschliche. Wir wünschen dem anderen, na, der wird schon sehen, was er davon hat. Das sollte dem mal passieren. Das sind so Ausdrücke des Menschlichen. Der wird nicht weit kommen damit. Merken wir, das ist nicht die Gesinnung des Geistes. Sie beteten, Herr, tu du dein Werk. Während also die fleischliche Gesinnung nach wie vor Sünde hervorbringt und dem Tode Frucht bringt, so wie es ja auch in Römer 7, 5 steht, denn da wir im Fleisch waren, da waren die sündlichen Lüste, da waren welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern, dem Tod Frucht zu bringen. Also war alles nur für den Tod. Alles, was da religiös gemacht war, war nur für den Tod. Und diese Früchte, die wir da gebracht haben, die stehen ja auch in Galater 5, Vers 19, was da alles so ist, Neid, Geiz, Rechthaberei und so weiter und so fort. Alles dem Tod, Frucht, ja. Bewirkt eben dagegen das geistliche Leben, die geistliche Gesinnung, die sich vertrauensvoll Jesus unterordnet, wirkt, was haben wir gelesen? Frieden. Frieden. Das ist ja ein Wort, gerade es wird ja jetzt so viel besungen zur Weihnachtszeit, nicht? Da wird ja auch zitiert, was die Engel gesagt haben, aber man sieht es unter den Menschen nicht. Geredet wird's ja. Aber diese geistliche Gesinnung wirkt Frieden. Frieden in meinem eigenen Herzen, Frieden ausstrahlend, Frieden mit dem Nächsten. Das ist geistliche Gesinnung. Da kann der Teufel nicht mehr dran. Aber das Fleisch will immer Krieg. Will immer Krieg gegen den Nächsten. Frieden und somit ja also auch Frucht zum Leben. Nicht? Ich lese nochmal den Vers 6. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Fleischliche Gesinnung, Gott weiterhin gesetzlich nach dem Fleisch dienen zu wollen, ist sogar ein Arbeiten gegen Gott. Wer das tut, arbeitet in Wahrheit gegen Gott, haben wir gelesen. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft gegen Gott. Wo wir das also erneut zulassen und nicht aufpassen, arbeiten wir aktiv gegen Gott. Aber als Kinder Gottes haben wir nun doch die neue Aufgabe, geistlich gesinnt zu sein, für Gott, mit Gott zu arbeiten. Das ist das Neue, durch den Heiligen Geist. Daran will der Apostel Paulus erinnern. Der Streit der zwei Naturen findet immer noch statt. Aber wir wollen nicht gegen Gott arbeiten, sondern von ihm gebraucht werden. Denn in Vers 8 lasen wir, die fleischlich sind, die können Gott nicht gefallen. Sie gefallen ihm absolut nicht. Aber durch den Heiligen Geist Gottes können wir auf dem neuen Weg ihm dienen und nicht nur dienen, indem wir vor ihm leben als seine Kinder, sondern mit einsammeln die Seelen, die er in Jesus erkauft hat am Kreuz auf Golgatha. Nach Pfingsten waren die Jünger auch solche. Vorher waren sie fleischlich gesinnt und haben alles falsch gemacht, konnten Gott nicht gefallen, obwohl sie Gott gefallen wollten. Nach Pfingsten, da gefielen sie Gott. Petrus zum Beispiel war da ein anderer, er redete auch anders in Apostelgeschichte 10, als er dort im Haus des Cornelius war. Da heißt es in Vers 14 und 15, Petrus sprach, nachdem ja erstmal die Aufforderung bekam, er soll in das Haus des Cornelius gehen, nicht? Da kriegte er eine Vision mit einem Tuch, da waren unterschiedliche Tiere drin. Nach dem Gesetz unreine und reine Tiere. Und die Aufforderung hieß, schlachte und iss. Und er hatte dann erst gesagt, nein, nein, ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Aber die Stimme sagte zu ihm, was Gott gereinigt hat, das mach du nicht unrein. Also halte dich einfach an mein Wort. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Und dann ging Petrus tatsächlich mit an einen Ort, den er vorher als Jude nie betreten hätte. In das Haus eines Heiden. Das durfte er gar nicht hingehen. Er durfte auch nicht mit dem essen, weil die Speise unkoscher war. Ja, sie war nicht sauber. Man konnte davon also sich rituell verunreinigen. In Vers 28 lesen wir dann: Ich habe mich nicht geweigert, zu euch zu kommen. Als ich ward aufgefordert, so frage ich euch nun, warum ihr mich habt lassen fordern. Ich habe mich nicht geweigert, ich bin jetzt wirklich zu euch gekommen. In Vers 34 sagt er dann, er tat seinen Mund auf und er sprach dann zu Cornelius und all denen, die da versammelt waren, die da zu Gott kommen wollten: Jetzt erfahre ich mit der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Ich erfahre das mit Jesus, mit der Wahrheit. Vorher habe ich das nicht erfahren. Als ich darüber nachgedacht habe, so hätte er sagen können, habe ich das ganz anders gesehen. Aber mit Jesus im Verbund habe ich jetzt etwas gelernt und etwas gesehen, was mir vorher fremd war. An die Philipper schrieb der Apostel Paulus ja auch im 3. Kapitel Vers 3. Er betont dort, wir sind diejenigen, die Gott im Geist dienen. Die ihm im Geist dienen. Ja, die nicht mehr ihm im Fleisch dienen. Also das heißt aus der fleischlichen Möglichkeit, sondern die Gott jetzt im Geist dienen. Im Geist dienen. Alle, die Pfingsten erlebt haben, also den Heiligen Geist empfangen haben, haben die Kraft, diesen geistlichen Kampf gegen die Sünde, gegen Welt und Teufel in der geistlichen Gesinnung zu kämpfen und auch zum Sieg zu führen und zu erfahren. Der Leib allerdings bleibt totgeweiht. Der Leib bleibt tot. Er wird nicht in den Himmel kommen. Die Seele, wir sagen, dass unsere Persönlichkeit, die Jesus am Kreuz freigekauft hat, unsere Persönlichkeit hat er freigekauft von diesem Zwang, sündigen zu müssen. Die soll nicht abermals dem Vergänglichen anheimfallen und mit heruntergezogen werden. Der Leib soll zwar gepflegt und erhalten werden, aber wir sollen nicht mehr seinen Begierden anheimfallen und verderben. Der Leib bleibt aber dem Tod geweiht. 1. Korinther 15, lese ich uns das mal, Vers 50 zunächst und dann 42, da heißt es: Das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Und in Vers 42, also auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät verweslich. Also es wird kaputt gehen, verwesen. Was aber auferstehen wird, das ist unverweslich. Der Leib bleibt verweslich. Er ist das, was wir noch herumtragen mit uns in dieser Zeit. Er ist nicht unser eigentliches Leben. Darin werden ja die Weltmenschen verführt. Die Weltmenschen denken, das ist ihr Leben. Und sie arbeiten nur mit dem Leben des Leibes und sind darin gefangen und werden eines Tages die große Enttäuschung erfahren, dass das nicht ihr Leben war. Dass sie immer nur dem Tode Frucht gebracht haben. Die Seele, der Geist, wird durch Gottes Heiligen Geist im Leben erhalten. Wir, die wir freigekauft sind und haben diesen Kaufpreis gerne in Anspruch genommen, wir werden im Leben, im ewigen Leben erhalten. Die durch Jesus Christus vom Tod wiedergewonnene Seele, so sage ich mal, wiedergewonnene Persönlichkeit des Menschen, wird gleichsam durch den Heiligen Geist zurück in die Gegenwart Gottes geführt. Sie wird von Gott umkämpft und behalten. Er wacht selber darüber. Was er gewonnen hat, will er nicht loslassen. Und das verstehen wir auch, wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 28, sie werden nimmermehr umkommen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich halte sie auch fest. Niemand wird sie aus meiner und des Vaters Hand reißen. Was ich gewonnen habe, halte ich fest. Das andere bleibt verweslich. Der Körper bleibt verweslich. Er ist nicht das Leben. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 3, 15. Da wird ja von Menschen, von Gläubigen gesprochen, die allerdings zu wenig auf die geistliche Gesinnung geachtet haben und wollten dann immer wieder mit fleischlicher Gesinnung dem Guten dienen. Was passiert dort? Dort steht geschrieben, diese Werke werden verbrennen. Aber ihre Seele hat Gott festgehalten. Sie wird selig, wie durchs Feuer. Wird zwar Schaden leiden, weil das, was sie da gemacht hat, wird nicht belohnt, aber die Seele wird festgehalten, ja, wie durchs Feuer. Das ist auch die Erfüllung von dem, was im Prediger 12, Vers 7 steht, dass der Geist wieder zu Gott kommen soll. Gottes Geist ist in uns. Ja, zu wem kommt dieser Geist Gottes? Allein, so haben wir uns schon gesagt, nur durch die Gabe des Heiligen Geistes, der in ein gereinigtes Gefäß, was Gott gereinigt hat, Einzug hält, sind wir auf der neuen, auf der sicheren Seite des Lebens und stehen im zielbewussten Glaubenskampf. Nur dadurch ist es ja möglich. Der Geist des Vaters wurde aufgrund der Bitte des Herrn Jesus uns gegeben. Er bat darum und sagt, der Tröster soll zu ihnen kommen. Johannes 14, Vers 16 und 17. Ein beständiger Tröster steht hier geschrieben. Nicht nur der ab und zu mal ein Trostwort verliert, wenn es uns schlecht geht, sondern der uns ständig trösten soll. Und das Wort trösten heißt ja nicht nur, wir sagen das menschlich, eine Streicheleinheit geben, sondern trösten heißt, in den Bereich Gottes nehmen und tragen. Abseits von dem, was unserer Seele erneut schaden will. Das heißt praktischer Trost. Das ist kein Trost mit Worten. Ach, es wird schon gut gehen, wird schon besser werden. Trost ist bei Gott was Aktives. Er nimmt meine Seele an den Platz, wo der Satan sie nicht mehr erreichen kann. Selbst wenn er es versucht. Einen anderen Tröster, der ewiglich bei euch bleiben soll und der dann auch diese Kraft freisetzt, in der geistlichen Gesinnung das Richtige zu tun. Der Geist des Vaters kommt auf alle, die von ganzem Herzen an das Sühneopfer Jesu glauben und es zur Rechtfertigung ihrer Person annehmen. Dass sie dadurch absolut gerechtfertigt sind von den Sünden vor Gott. Wo ein Mensch sagt, ja, mein ganzes Leben ist jetzt durch dich erneuert worden und es ist 100% vor deinen Augen vollkommen. Was sagen wir dann damit? Weil das so ist, weil du 100% mein Leben vollkommen gemacht hast vor dir, gehört es dir auch 100%. Das sagen wir zugleich. Ich habe da kein Mitspracherecht mehr, sondern alles Herr bist du. Wo das geschieht, da kehrt der Geist des Vaters ein. In der Apostelgeschichte, da könnten wir auch wieder einige Verse lesen, in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, da heißt es ja dann, sie waren einmütig, sie waren alle beisammen. Einmütig beisammen. Sie warteten auf nichts anderes als auf die Verheißung des Herrn. Sie sagen, ja, 100% hast du mich erkauft, 100% gehöre ich dir. Und dann wurden sie voll des Heiligen Geistes. Die Gläubigen zu Samaria, die gläubig geworden sind durch den Predigtdienst auch des Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 17, sie empfingen, als sie belehrt worden waren, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ließen sie sich auf seinen Namen taufen, übergaben ihr ganzes Leben, ihnen wurden die Hände aufgelegt und sie wurden voll des Heiligen Geistes. Nur da, Vorher war das nicht. Sie mussten sich bekennen, Jesus hat mich vollkommen gemacht. Ich gebe mein ganzes Leben, das bezeugt man ja an der Taufe, da wird man ja nicht nur so ein bisschen Segen, kriegt man nicht nur ein bisschen Segen zugeteilt, sondern die Taufe bezeugt, ich gehöre ganz dem, der mich erlöst hat, mit Haut und Haaren. Ja, und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Von Saulus hieß es, nachdem er ja blind geworden war, er, der fromme Mann, ging plötzlich in die Buße und Ananias wurde gesagt, jetzt betet er. Geh dorthin, der betet. Der betet, dass er jetzt endlich auf dem Weg der Wahrheit ist. Er will nichts mehr zurückhalten. Ananias wurde zu ihm hingesandt, durfte ihm die Hand auflegen und Saulus wurde sehend, ließ sich taufen und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weil er nun, vorher hat er sein ganzes Leben für Gott eingesetzt, aber dem Tode Frucht gebracht. Und jetzt hat er sein ganzes Leben Gott überlassen. Das war noch irgendwas anderes. Man kann sein ganzes Leben für Gott einsetzen und bringt dem Tode Frucht. Man kann aber auch sein ganzes Leben Gott überlassen. Dann bringt man die Frucht, die Gott wünscht. Und das war Paulus dann plötzlich. Ein ganz anderes Gefäß. Und auch die im Haus des Cornelius. Die bekamen, als sie zuhörten und Recht gaben und sagten, so ist das, bekamen sie den Heiligen Geist. Sie wollten Gott ganz angehören. Und wo dieser Geist das Herz des Menschen erfüllt hat, da ist Leben aus der Gerechtigkeit vorhanden. Nicht Leben zur Gerechtigkeit hin, sondern Leben aus der Gerechtigkeit. Das ist wiederum was ganz anderes. Daran will uns der Apostel Paulus hier im Römerbrief erinnern. Es gibt manches Leben zur Gerechtigkeit hin, indem man wirklich die Gebote Gottes halten möchte, den Versuch unternimmt. Oder es gibt Leben aus der Gerechtigkeit Gottes, durch den Heiligen Geist. Das ist das Neue. Und wo dieser Geist ist, da ist Leben und Freiheit. Wer diesen Geist nicht hat, da ist kein wahres Leben, keine Freiheit, der gehört noch nicht zu Christus. Der Leib ist durch den Geist eingespannt dann, wenn das geschieht, wo wir Kinder Gottes sind, so steht es ja hier geschrieben, haben wir es gelesen in Vers 11. In Vers 11, ich lese das nochmal. So nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird auch derselbe Geist, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, darum, dass sein Geist in euch wohnt. Das heißt, die sterblichen Leiber werden jetzt nicht vollkommen, aber sie müssen jetzt plötzlich Gott gehorchen. Lebendig machen heißt, mit in den Dienst genommen werden, den Gott wünscht, den nicht mehr der Mensch, die menschliche Gesinnung wünscht, sondern die geistliche Gesinnung durch den Heiligen Geist. Ich erinnere mich, weil ich gerade hier stehe, Bruder Nötzold oder auch andere haben das dann gesagt, zu Hause waren sie krank. Das Herz tat weh, alles Mögliche tat weh, aber er hatte einen Verkündigungsdienst. Was tat er? Im Namen Jesu stand er auf und stand hinter der Kanzel und war gesund. Das heißt, der Leib durfte ihn nicht bestimmen an diesem Punkt, sondern der Leib musste lebendig gemacht werden, um deswillen, dass der Geist Gottes in ihm wohnt. Das ist das, was hier steht. Der muss mit, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann muss der Leib mit. Der hat nicht damit zu reden, ich kann nicht, sondern er muss dann gehorchen durch den Geist Gottes. Das ist das Wunderbare, denn es ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten erweckt hat. Und darum lesen wir in Vers 12, jetzt sind wir nicht mehr Schuldner dem Fleisch, dass wir da nach dem Fleisch leben müssen. Denn wo wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Wo wir aber nach dem Geist leben, durch den Geist des Fleisches Geschäfte töten, werden wir leben. Wo also zuvor sich nur irdisches Verlangen und Genießen durchsetzte, schönes Leben haben, Feste feiern, ja, was man so alles gerne macht, da ist nun ein Dienst am Werk des Herrn möglich geworden. Das ist was anderes. Der Gesinnungswechsel in dem Leben der Kinder Gottes hat sich frei gemacht von der Verpflichtung, den fleischlichen Lüsten nachkommen zu müssen. So wie sich besonders das ja in der Endzeit zeigt, wir lesen ja 2. Timotheus 3, da breitet sich das wirklich aus, ja. Da nimmt dann das Werk des Fleisches wirklich überhand. Und da schreibt der Apostel Paulus, das wird zur letzten Zeit so geschehen. Da werden Menschen sein, ich lese uns das mal am besten so richtig vor, damit wir das gleich vor Augen haben. Menschen sein, die viel von sich halten, die geizig sind, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust, denn Gott. Und dann kommt ein Vers danach, und der ist der erschreckende Vers. Da handelt es sich ja noch nicht mal um solche, die kein Bekenntnis zu Jesus haben, mit den Worten, sondern um religiöse Menschen. Hier steht, die haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber etwas haben sie nicht. Die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen sie. Nicht? Da kommt also genau das zum Tragen, das heißt, die fleischliche Gesinnung, die wird top. Das ist dann wirklich top und in, jeder macht, was er will. Und das ist dann auch okay, das straft keiner mehr. Ist ja heute zum Teil schon so, man lebt der Sünde einfach drauf los und man klatscht Beifall. Ja, sie haben noch den Schein, sie gehen vielleicht noch in die Kirche, eines gottseligen Wesens, aber die Kraft zur geistlichen Gesinnung, die verleugnen sie. Dann steht hier, solche musst du meiden. Paulus ermahnt also Juden und Heiden, die an Gottes Gerechtigkeit in Jesus glauben, diese Freiheit zu erkennen, zu genießen und zu nutzen und dem Kampf gegen die Werke des Fleisches zuzulassen. Denn wer den Geist Christi hat, steht unter dem allumfassenden Schutz des lebendigen Gottes und wird bis zum Ende siegreich durchgeführt. Daran sollen wir also hier neu erinnert werden.